Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin seit knapp 2 Monaten CEO der MBB und freue mich sehr auf das erste Interview mit Ihnen heute.
Ja, und Dr. Christoph Nesemeyer wechselte in den Verwaltungsrat der MBB SE und Sie sind quasi der Neue. Aber so richtig einarbeiten müssen Sie sich nicht, Sie sind ja schon seit 2014 Teil des Teams von MBB. Oder ist doch was neu, außer Interviews zu geben?
Nein, das ist richtig. Ich bin seit 2014 Teil der MBB, habe dann einige Zeit auch intensiv mit unserer Tochter Aumann AG zusammengearbeitet, dort den Börsengang begleitet und bin seit 3 Jahren innerhalb der MBB verantwortlich für den Bereich M&A. Den führe ich auch als CEO in Zukunft weiter, habe darüber hinaus noch den Bereich Finanzen in meine Verantwortung genommen und insofern ist nicht alles neu, aber selbstverständlich sind neue Aufgaben dazugekommen.
MBB ist eine Beteiligungsholding. Sie haben ja verschiedene Töchter. Die gehen wir später jetzt dann einzeln nochmal durch. Doch gleich zum Anfang interessiert mich eine Frage, die ich aus dem letzten Interview mit Herrn Nesemeyer einfach ergeben hat und die ich jetzt weiter stricken möchte. Die Frage war, kommen goldene E-Auto-Zeiten?
Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Und wenn Sie sich die Meldung heute der Aumann AG anschauen, dann kann man ja vielleicht erste Hinweise darauf tatsächlich ablesen. Zumindest hat der Auftragseingang bei Aumann sich dieses Jahr sehr positiv entwickelt, nachdem wir natürlich letztes Jahr durch Corona, aber auch schon im Jahr davor sehr schwache Absätze im Automotive-Sektor haben, scheint jetzt wieder ein bisschen Schwung in die Automobilbranche zu kommen, insbesondere eben im Bereich E-Mobility, wo die Aumann AG ihren Schwerpunkt hat.
Schauen wir uns den Umsatz an, bevor wir die Töchter durchgehen weiter. Der Umsatz im ersten Halbjahr lag mit 326 Millionen Euro etwa auf dem Vorjahresniveau. Die spannende Zahl ist aber das EBITDA, das stieg über 41% auf 40,5 Millionen Euro. Auf welche Ihrer Töchter lässt sich denn diese Steigerung zurückführen?
Ja, das geht insbesondere auf unsere Töchter im Bereich Service und Infrastructure zurück. Und dazu zählen die Friedrich Vorwerkgruppe, die sich ganz hervorragend entwickelt hat. Und natürlich die auf IT-Security spezialisierte DTS, die seit vielen Jahren jetzt zweistellige Wachstumszahlen hinlegt und auch dieses Jahr nicht enttäuscht in dieser Hinsicht. Aber auch in den anderen Bereichen haben wir wirklich sehr erfreuliche Entwicklungen, wenn Sie sich beispielsweise in unserem Segment Technological Applications die Delignit ansehen. Die hat sich auch ganz hervorragend entwickelt, mit einer Verdopplung des EBITDAs jetzt im ersten Halbjahr. Also das ist eine Entwicklung, die in der Breite der MBB-Gruppe getragen wird.
Was wir derzeit in vielen Interviews haben mit anderen CEOs, sind ja oft Probleme mit fehlenden Bauteilen. Also nicht nur der Chipmangel, der die Autofertigungsstraßen immer wieder stillstehen lässt. Oftmals sind es ja nur kleine Schrauben oder Mini-Stellmotoren. Wie ist das denn bei Ihren Töchtern? Sind die alle lieferfähig?
Ja, also diese Trends der Supply Chain Interruptions, die wir ja seit einiger Zeit schon erleben, insbesondere seit Corona, die gehen natürlich auch an uns nicht ganz spurlos vorbei. Glücklicherweise ist es jetzt in keinem unserer Tochterunternehmen zu größeren Einschränkungen gekommen, aber das ist etwas, was man an vielen Ecken unterschwellig spürt, dass man eben sehr intensiv sich bemühen muss, Teile zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu bekommen, was früher selbstverständlich war.
Können Sie sich da in Ihrer Gruppe so ein bisschen helfen, indem Sie eine Taskforce haben oder muss da jede Tochter für sich selber kämpfen?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, wenn wir aus der Holding in Berlin versuchen, uns in diese sehr operativen Themen einzumischen oder das gar dann über die komplette Gruppe zu organisieren. Wir unterstützen natürlich immer dort, wo es einzelne Themen gibt, wo wir einen Wertbeitrag leisten können. Aber wir haben in jedem unserer Unternehmen ein sehr unternehmerisch denkendes Management, was selbst am besten weiß, wie es mit diesen Supply Chain Interruptions umgehen kann.
Gehen wir nochmal Details Ihrer Töchter durch. Starten wir mit den Börsenneulingen. Friedrich Vorwerk macht ja Anlagenbau für Pipelines, Gas und für die Stromversorger. Wie sieht's hier aus?
Ja, Friedrich Vorwerk ist im Bereich Energieinfrastruktur unterwegs und das ist eben ein sehr stark wachsender Bereich aufgrund der Energiewende, die wir im Moment durchleben. Das heißt, wir versuchen, einen großen Teil unserer molekularen Energieträger, das heißt Benzin, Kohle, zu ersetzen durch erneuerbare Energie, die durch Strom transportiert wird. Und dafür muss im Prinzip die komplette Energieinfrastruktur umgebaut werden. Das heißt, wir brauchen neue Stromleitungen, die Windenergie vom Norden in den Süden transportieren. Und dafür ist Friedrich Vorwerk spezialisiert und prädestinierter Anbieter, weil sie neben Strom- und Gasleitungen eben jetzt zunehmend auch im Bereich Wasserstoff unterwegs sind, der eine weitere wichtige Rolle in dem Energiemix der Zukunft spielen wird. Und daher erfreut sich Friedrich Vorwerk da wirklich einer sehr hohen Nachfrage seiner Produkte. Und das spiegelt sich auch in der Profitabilität wider. Das EBITDA, oder besser noch das EBIT, das ist noch stärker gestiegen. Das ist um 49% jetzt im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und ich glaube, das ist das beste Zeichen dafür, dass das Unternehmen eine tolle Entwicklung nimmt.
DTS, da geht es um Cyber Security, letztendlich auch viele IT-Lösungen gefragt. Auch die hat wieder verschiedene Töchter. Wie läuft es denn hier?
Ja, das Thema IT-Security ist ja eins, was jetzt schon seit einiger Zeit sehr gefragt ist. Und das liegt daran, dass in meinen Augen viele Mittelständler noch vor nicht so langer Zeit das Thema IT-Security vielleicht in ihrer Ernsthaftigkeit, in der Ernsthaftigkeit noch nicht so wahrgenommen haben. Und nun ist eine Investitionswelle, glaube ich, im Mittelstand angekommen. Jeder weiß, dass das Thema IT-Security ein sehr wichtiges ist und davon profitiert die DTS und wächst auch im Jahr 2021 wieder deutlich zweistellig, sowohl was den Umsatz als auch was die Profitabilität angeht.
Ja, und bestimmt auch im Zeitalter des Homeoffice noch mehr gefragt, vermutlich.
Sicher, obwohl die Trends sicher noch ein bisschen längerfristig sind. Das ist jetzt nicht ein reiner Homeoffice-Trend. Das mag eine kleinere Rolle spielen oder die Nachfrage nochmal ein bisschen zusätzlich steigern. Aber ich glaube, die Investitionen in die IT-Sicherheit, die haben schon vor dem Trend zum Homeoffice begonnen und die werden jetzt auch nicht nach diesem Homeoffice-Trend aufhören.
Über Elektromobilität haben wir uns schon unterhalten. Trotzdem nochmal, Aumann macht ja Fertigungsanlagen, automatisierte Fertigungsanlagen und Spezialmaschinen für die Mobilität quasi von morgen. Was ist das Spezialgebiet von Aumann? Da sind Sie Experte, ja auch durch den Börsengang vermutlich. Wie golden wird die Zukunft?
Ja, Aumann ist ein Anbieter von automatisierten Fertigungslösungen, am Ende Automatisierungsanlagen, welche die OEMs und Automobilzulieferer benötigen, um Komponenten für Elektrofahrzeuge herzustellen. Und da spezialisiert sich Aumann im Wesentlichen auf zwei Bereiche. Das ist auf der einen Seite die Herstellung von Elektromotoren und auf der anderen Seite die Herstellung von Batteriesystemen. Und momentan würde ich sagen, ist das größere Momentum oder die größere Nachfrage bei Aumann im Bereich Energy Storage, das heißt Batteriesysteme, aber zunehmend auch kleinere Projekte im Bereich Brennstoffzellen. Das ist im Moment der wesentliche Wachstumstreiber. Und ich glaube, da beginnt gerade eine neue Investitionswelle der europäischen Automobilhersteller. Ich sehe Aumann da sehr gut positioniert, um davon zu profitieren.
Holz, Lichtbau für Autos, Camper, Sprinter, Boote, S-Bahnen, also teilweise auch Böden, die Lignit. Hier scheint es ja besonders gut zu laufen. Sind das wirklich Rekorde?
Ja, das sind Rekorde, insbesondere was den Umsatz angeht. EBITDA ist dieses Jahr, ich habe es anfangs erwähnt, hat sich jetzt im ersten Halbjahr verdoppelt. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Lignit auch letztes Jahr von den Werksschließungen der Automobilhersteller durchaus betroffen war. Insofern war letztes Jahr jetzt auch nicht das beste Jahr für die Lignit, aber trotzdem ist der Umsatz, den die Lignit jetzt im ersten Halbjahr 2021 erzielt hat, ein neuer Rekord. Und das liegt einerseits natürlich daran, dass die leichten Nutzfahrzeuge, auf die sich Lignit einerseits spezialisiert hat, sehr hohe Nachfrage haben durch die ganzen Paketzusteller, Amazon und so weiter, die natürlich solche kleinen Sprinter beispielsweise benötigen und die ganze Laderaumausstattung, Laderaumverkleidungen kommen da eben häufig von Delignit. Das ist das eine Thema, was das Wachstum treibt. Und das andere ist der Markt für Reisemobile, in dem die Delignit noch gar nicht so lange unterwegs ist, aber hier sich eine sehr starke Position aufgebaut hat, um die Innenausstattung von Reisemobilen anzubieten. Und da haben wir wahrscheinlich jetzt alle schon mal davon gehört, dass das im Moment ein sehr interessanter Markt ist, weil viele Leute sich vermutlich auch durch Corona überlegt haben, dass man mit so einem Reisemobil sehr viel unabhängiger ist von Reisebeschränkungen und Hotels und so weiter. Und daher ist das im Moment ein besonders boomender Markt.
Reisebeschränkungen und Hotels, da sind wir gleich bei der nächsten Tochter. Hanke Tissues, Hersteller von Servietten für die Gastronomie. Also ich kann mir vorstellen, dass alle Gastros eigentlich die Servietten aus dem Jahr 2020 noch übrig hatten.
Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Hanke, muss man sagen, ist das einzige Unternehmen in unserer Gruppe, das jetzt 2021 auch noch wirklich signifikant Auswirkungen von Corona zu spüren bekommen hat, weil wir eben hier abhängig sind davon, dass beispielsweise die Gastronomie nach bedruckte Servietten nachfragt, also so das Kernprodukt der Hanke. Und da ist natürlich jetzt aktuell auch aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht so viel los gewesen in den Restaurants, weshalb die Nachfrage da entsprechend gering war.
Was haben wir noch? Matratzen? CT-Formpolster, wie sieht's hier aus?
Ja, die CT-Formpolster entwickelt sich sehr gut, hat die Profitabilität 2021 auch steigern können. Dazu muss man wissen, dass die CT-Formpolster ihren Schwerpunkt auf Matratzen-Online-Händler hat. Und die sind natürlich auch letztes Jahr ganz gut gelaufen. Und die sind auch dieses Jahr mit einer relativ hohen Nachfrage gestartet. Im Sommer ist traditionell in der Matratzenindustrie geht etwas ruhiger zu, weil die Leute zu dieser Jahreszeit keine Lust haben, über Matratzen nachzudenken und in Möbelhäuser zu gehen oder auch online Matratzen zu bestellen. Aber wir glauben, dass jetzt im Herbst dort auch die Nachfrage entsprechend wieder anspringt und wir dann auch ein Wachstum des Unternehmens aufs Gesamtjahr betrachtet sehen.
Wen haben wir noch? Spezialchemieanwendungen mit Expositals.
Genau,
also nicht ganz leicht auszusprechen.
Man kann Epoxy sagen, das geht ein bisschen leichter. Mit Epoxyhart, aber vor allem auch PU-Hartschäume. Die OBO bedient dort eine kleine Nische, aber eine sehr interessante Nische. Die Nachfrage in dieser Nische war 2021 im ersten Halbjahr auch sehr gut. Man muss aber sagen, dass die OBO, die Materialpreissteigerung, von denen ja auch überall die Rede ist, durchaus zu spüren bekommen hat. Das heißt, die Profitabilität war da jetzt noch nicht ganz auf dem Niveau, wo wir sie eigentlich erwartet haben. Aber ich bin sicher, dass das jetzt mit einer Stabilisierung der Rohstoffpreise eintritt und dann die OBO sich auch wieder prächtig weiterentwickeln wird.
Tja, und wer fehlt hier noch bei Ihren Töchtern? Wie viele Übernahmen werden Sie denn in diesem Jahr noch tätigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde Ihnen jetzt natürlich sehr gerne einen Plan vorlegen. Im Oktober kaufen wir das Unternehmen und im Dezember das. Das ist leider immer ein bisschen schwierig, weil da ja zwei Leute mitspielen müssen und die Verkäufer natürlich auch das Unternehmen genau zu dem Zeitpunkt dann verkaufen müssen. Insofern möchte ich da keine zu präzisen Versprechungen machen, aber natürlich ist es unsere Ambition, dass wir neue Unternehmen hinzukaufen. Wir haben ja jetzt nicht erst seit dem Börsengang von Friedrich Vorwerk, aber auch durch den Börsengang von Friedrich Vorwerk ziemlich volle Kassen und die sind natürlich kein Selbstzweck, sondern die sollen in neue Unternehmensakquisitionen fließen. Und daher haben wir die ganz klare Ambition, dass wir sowohl Add-on-Zukäufe innerhalb unseres Portfolios weiter vorantreiben, als auch komplett neue Geschäftsfelder dazu kaufen. Und da blicke ich sehr zuversichtlich eigentlich auf die nächsten Monate, weil der Deal-Flow, wie man bei uns so schön sagt, das heißt die Anzahl der Akquisitionsopportunitäten derzeit sehr vielversprechend ist.
Deal Flow, ein schönes Wort. Kommen wir zum Abschluss des Interviews zur Prognose. Also Sie rechnen mit einer EBITDA-Marge von 10-12%. Bei welchem Umsatz etwa?
Wir erwarten einen Umsatz von etwa 720 Millionen Euro.
Dann sage ich herzlichen Dank. Danke an Konstantin Mang, CEO der MBB. Danke Ihnen.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.